Ein herzliches Grüß Gott zur Sendung Höre Israel. Hier bei Radio Horeb sagt Ihnen Helmut Hartmann. In der heutigen Sendung bereiten wir uns auf den kommenden Sonntag vor, dem 28. Sonntag im Jahreskreis. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, mit den Lesungen und dem Evangelium, die in der Sonntagsmesse vorgetragen werden. Wir wollen uns vom Wort Gottes anrühren lassen und hinhören, was es uns persönlich, vielleicht gerade ganz aktuell für unser Leben sagen möchte. Wenn Sie die Texte mitlesen wollen, dann nehmen Sie sich eine Bibel zur Hand oder einen Schott und so können Sie die Botschaft vielleicht tiefer verstehen. Ganz herzlich begrüße ich nun Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern aus Augsburg, die uns zum besseren Verständnis der Texte ihre Gedanken und Auslegungen näher bringen wird. Grüß Gott, Schwester Petra.
Ja, grüß Gott, lieber Herr Hartmann, und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer heute Nachmittag.
Schwester Petra, wir beginnen die Sendung mit einem Gebet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, dass wir unser Herz öffnen für die Gegenwart des Heiligen Geistes, um wirklich Gottes lebendiges Wort aufnehmen zu können und hören in der Stille unseres Herzens, was er jedem Einzelnen von uns heute einfach zusprechen will. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag und das Geschenk unseres Lebens und bitten dich, schenke uns deine Gnade. Sie komme uns immer wieder zuvor und begleite uns. Öffne du unser Herz, damit wir dein Wort aufnehmen und bewahren können. Und bereite uns immer wieder neu zu, das Gute in unserem Leben zu tun, in der Verbindung mit dir, unserem Gott. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Ja, und jetzt hören wir die liturgischen Texte. Die erste Lesung am kommenden Sonntag ist dem Buch des Propheten Jesaja entnommen. Die Lesung finden Sie im Kapitel 25 des Buches Jesaja, Verse 6 bis 10a. Und hier heißt es: An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Und nun die Auslegung von Schwester Petra.
Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage zu Beginn an uns alle. Haben Sie für dieses Wochenende vielleicht schon eine Einladung bekommen, bei einem Geburtstag oder einem Fest dabei zu sein? Wenn ja, wie sind Sie denn heute darauf schon eingestimmt? Freuen Sie sich auf die Begegnung mit dem Gastgeber? Freuen Sie sich auf das Festessen? Schon die erste Lesung für diesen Sonntag führt unseren Blick zu einem Festmahl hin. Der Prophet Jesaja, er verkündet dem auserwählten Volk Gottes, dem jüdischen Volk, schon im 8. Jahrhundert vor der Geburt Jesu Christi die Ankündigung eines Festmahles unseres Gottes mit seinem Volk. Er richtet den Blick auf das Ende der Menschheitsgeschichte, auf das Ende der Heilszeit, wo wir Gott begegnen, jeder Einzelne. Diese Verheißung hat er seinem eigenen Volk zugesprochen, in einer Zeit, wo es von verschiedenen anderen Völkern immer wieder bedrängt worden ist, wo kriegerische Auseinandersetzungen waren, wo der Tempel und Jerusalem immer wieder bedroht und angegriffen worden ist, wo viele Menschen zu Tode kamen. In diese Zeit hinein spricht der Prophet seine prophetischen Worte, um die Menschen seiner Zeit aufzubauen, zu ermuntern, zu stärken in ihrem Alltag, zu stärken in ihrem Glauben und Vertrauen nach all den schwierigen und schweren Tagen, die sie erlebt haben. Er richtet den Blick damals, aber er möchte auch heute unseren Blick mit seinen Worten auf unseren Gott richten. Auf unseren Gott, der für Sie und für mich ein Festmahl vorbereitet, der sich freut, mit uns ein Mahl zu halten und das Beste vorbereitet. Die feinsten Speisen, die erlesenen Weinen, so wie wir es kennen aus unserem Alltag, von großen Geburtstagsfeiern oder Hochzeitsfeiern oder Jubiläumsfeiern. Gott lädt uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit den Worten, die er schon vor vielen tausend Jahren auch seinem auserwählten Volk, den Männern und den Frauen, die er zu Beginn der Heilsgeschichte für sein persönliches Volk erwählt hat, mit denen er einen Bund geschlossen hat. Diesen Menschen, aber auch uns, die wir zum neuen Bundesvolk gehören durch unsere Taufe, spricht Gott durch den Propheten Jesaja an diesem Sonntag diese Einladung aus, zu ihm zu kommen und mit ihm ein Mahl zu feiern. Schauen wir noch einmal in die Worte des Propheten Jesaja hinein, der davon spricht, dass unser Gott ein Festmahl abhält und alle Völker einlädt, alle Menschen. Dazu gehören das jüdische Volk, das christliche Volk, aber auch alle anderen Völker am Ende der Zeit sind eingeladen, nach Jerusalem auf den Berg Zion zu kommen, als den Ort, den Gott auserwählt, um ihm zu begegnen. Nicht nur wir Getauften oder das auserwählte Volk Israel ist eingeladen. Es heißt hier schon ganz konkret, der Herr der Heere wird auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten und erlesenen Weinen. Es ist eigentlich ein schönes Bild und ein wirklich erfreuliches, aufmunterndes Wort, dass unser Gott das Beste für uns bereithält. Die besten Speisen, die besten Weine. Er kauft nichts in einem Supermarkt ein, vielleicht bei einer der bekannten großen Ketten. Nein, er bereitet das Feinste und Beste für Sie, für mich, für alle Menschen vor am Ende der Zeiten. Er deckt uns den Tisch, er lädt uns ein. Und in diesen prophetischen Worten, die uns die Augen auch des Herzens öffnen wollen, heißt es bei Jesaja weiter, dort auf dem Zion, auf diesem Berg, zerreißt Gott die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Wenn wir in unsere Tage hineinschauen, in die Tage der vergangenen Woche, dann erleben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie wenn eine Decke, eine Hülle über uns ausgebreitet ist, dass wir keinen Durchblick mehr haben bei den vielen Ereignissen, die um uns herum oder in der Welt geschehen. Diese vielen schrecklichen Ereignisse, die viel Finsternis auf unser Land, auf unsere Welt legen, aber vielleicht auch auf die einzelnen Familien, wo wirklich auch Schreckliches oft erlebt wird, durch Krankheit oder plötzlichen Tod. Wir kennen uns oft nicht aus. Wir sehen auch die liebende Führung Gottes oft in diesen Dingen nicht. Es ist wie eine Decke, wie eine Hülle über uns gebreitet. Und hier ist davon die Rede, dass so eine Decke, so eine Hülle über alle Nationen und alle Völker scheinbar gebreitet ist, durch alle Zeiten hindurch. Dass die einzelnen Völker und Nationen diesen Gott, der für uns das Beste vorbereitet, der uns erwartet und einlädt, dass wir ihn nicht erkennen. Und am Ende dieser Zeit, die der Prophet Jesaja auch uns heute verheißt, nimmt Gott selber diese Hülle und Decke von allen Menschen, von allen Nationen, von allen Völkern hinweg, dass wir ihn erkennen, ihn, diesen gütigen, barmherzigen und liebenden Gott, der für uns alles tun will, damit es uns gut geht. Und Jesaja, er bringt weiter sehr zärtliche und schöne Bilder von diesem Gott, wie er zu uns sein möchte. Wenn diese Worte, die wir hören, uns verkünden, dass unser Gott den Tod für immer beseitigt, dass dieser Gott, an den wir glauben, zu dem wir durch unsere Taufe gehören, dass dieser Gott alle unsere Tränen von jedem Gesicht abwischen wird, in einer zärtlichen Weise, dass er uns wahrscheinlich auch in den Arm nimmt und gütig und zärtlich ist. Alle Trauer nimmt er hinweg. Er geht sogar so weit, dass er auf der ganzen Erde von seinem Volk die Schande hinwegnimmt. Und hier ist die Sprache von seinem Volk. Sein Volk als erstes, das auserwählte Volk der Juden, der Israeliten, das er am Sinai erwählt hatte, durch Mose, der ihnen damals das Gesetz durch die 10 Gebote gab, durch die wir heute auch leben und unser Leben orientieren können. Diese 10 Weisungen, die Mose dem auserwählten Volk Gottes übergeben hat, das sind keine Einschränkungen, sondern Hilfen, dass unser Leben gelingt. Wenn wir die einzelnen Weisungen Gottes, die er seinem Volk, zu dem auch wir heute gehören, genauer betrachten und anschauen, können wir in jeder Weisung, in jedem Gebot entdecken, dass es uns helfen will, dass Vertrauen wächst, dass gute Beziehungen gelingen und dass wir einander nicht verletzen. Wenn wir genauer hinschauen, durch jede Verletzung eines dieser Weisungen und Gebote zerstören wir einerseits unsere Beziehung zu unserem Gott, der das Beste für uns bereithalten will, aber auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen oder uns selber. Die Erfahrung der Menschheitsgeschichte zeigt, dass zu allen Zeiten bis heute wir Menschen immer wieder auch diese Weisungen Gottes, die Gebote übertreten, die Beziehung zu Gott und uns selber und den Mitmenschen zerstören und verletzen und klar ausgesprochen einfach uns von ihm abwenden, von seiner Liebe und somit sündigen. Und der Prophet Jesaja in diesem Vers 8, er spricht uns zu, dass Gott von seinem Volk, zu dem wir gehören, die Schande hinwegnehmen will. Er vergibt uns. Er ist ein Gott, der uns vergeben will, wenn wir mit aufrichtigem Herzen ihn auch um Vergebung bitten. Er wird die Vergebung nie ausschlagen. Das ist seine Zusage. Und so können wir auch einstimmen in diese Hoffnung, in diese Freude der Worte des Propheten Jesaja, wenn es weiter heißt: An jenem Tag, am Ende unserer Zeit, wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Jesus hat uns einen Gott verkündet, der uns erlösen und retten will. Als erstes von unserer Sünde, von unserer Schuld, vom ewigen Tod, den er vernichtet. Er will uns erlösen von allem Leid. Setzen wir unsere Hoffnung auf ihn? Es ist vielleicht heute die Frage an uns. Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Von wem erwarten wir Rettung? Von der Wirtschaft? Von den Ärzten? Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Der Prophet Jesaja, er möchte uns auch diese Frage ins Herz geben. Setzen wir unsere Hoffnung auf diesen Gott, den uns Jesus, der Christus, verkündet hat? Und können wir mit den Worten des Propheten Jesaja wirklich sagen, das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Wer rettet mich? Wer rettet sie? Aus unserer Schuld, aus unserer persönlichen Schuld, aus unseren Krankheiten und Leiden? Ist es die rettende Tat eines Gottes, an den ich glaube und dem ich vertraue? Kein Arzt kann mich gesund machen, wenn ich krank bin. Er kann nur helfen, dass der Heilungsprozess besser in Gang kommt. Der Heiland und Erlöser allein ist unser lebendiger Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Wie ist meine Stimmung, wenn ich diese Worte höre? Dass es einen Gott gibt, der mich erwartet, der mich zu einem Festmahl einlädt, der für mich die feinsten Speisen und erlesenen Weine vorbereitet, der den Tod für immer vernichtet, beiseite tut, meinen Tod, meinen ewigen und den der anderen. Wie ist meine Stimmung, wenn ich die Worte höre, dass dieser Gott alle Tränen abwischen will von jedem Gesicht, der alle Schande von seinem Volk, auch von mir hinwegnehmen will? Es sind wirklich Trostworte, ermutigende Worte, die schon viele Menschen vor uns gehört haben. Und an diesem Sonntag werden sie uns zu Herzen gesprochen. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg, so endet die erste Lesung aus dem Buch Jesaja an diesem Sonntag. Will ich, dass die Hand des Herrn auch auf meinen Schultern, auf meinem Leben ruht? Will ich diese Zusagen, die mir verkündet werden, auch für mich annehmen und aufnehmen in meinem Herzen? Kann ich mich freuen und jubeln, dass es einen Gott gibt, der mich retten will? Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken bei der kommenden Musik in Ihrem Herzen etwas nachklingen zu lassen und wirklich sich einzustimmen und auch zu fragen, welches Bild habe ich denn überhaupt von Gott? Muss ich vielleicht auch meine Vorstellungen ein bisschen mehr ausrichten oder verändern, wenn ich diese Worte eben gehört habe und in mir auch aufnehme und lebendig werden lassen will?
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung am Freitagnachmittag hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Helmut Hartmann. Wir bereiten uns mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern aus Augsburg auf die Heilige Messe vom kommenden 28. Sonntag im Jahreskreis vor. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Hören wir in Kapitel 4, Verse 12 bis 14 und 19 bis 20 die folgenden Worte. Brüder, ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Trotzdem habt ihr recht daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Und nun die Gedanken von Schwester Petra.
Ja, liebe Hörerinnen, heute Nachmittag, können Sie im Überfluss leben? Machen Sie zurzeit diese Erfahrung, dass es Ihnen gut geht, dass Ihnen alles zur Verfügung steht? Oder sind Sie vielleicht momentan in einer Situation, in der Sie auf vieles verzichten müssen, wo Sie große Entbehrungen haben? Paulus, der Apostel Jesu, der die Botschaft von Jesus zu vielen Völkern getragen hat vor 2000 Jahren, er kennt beide Erfahrungen. Er kennt die Erfahrung, dass er Entbehrungen zu ertragen hatte, aber er hatte auch die Erfahrung gemacht, dass er in verschiedenen Situationen auch im Überfluss leben konnte. Er wurde von Menschen unterstützt, sogar finanziell, um als Missionar Jesu Christi unterwegs zu sein. Dieser Paulus, er gehört als erstes diesem auserwählten Volk Gottes, dem jüdischen Volk an. Paulus, er war ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter. Man könnte sagen, er hat Theologie studiert, er war ausgebildet in den Schriften des Alten Testamentes. Er wusste um die Heilsgeschichte seines Volkes, er kannte die Worte der Propheten. Paulus kannte auch die Verheißungsworte des Propheten Jesaja, die wir auch eben in der ersten Lesung gehört haben, weil das einfach die grundlegenden Prophetentexte sind, die auch im jüdischen Volk an den Sabbattagen, in den Synagogen, immer wieder verkündet wird bis auf den heutigen Tag. Wenn wir uns mal in diese Situation hineinversetzen, dass Paulus schon vor 2000 Jahren diese Worte gehört hat, die wir auch eben in der ersten Lesung aus dem Prophetenbuch des Jesaja gehört haben. So spricht Gott durch die Jahrtausende zu den unterschiedlichsten Menschen seine Hoffnungsworte, seine frohe Botschaft durch die Propheten oder durch Männer und Frauen, die wir bis heute als Heilige bezeichnen, die uns die Botschaft von diesem Gott, der mit uns in Gemeinschaft sein will, verkünden. Paulus erkennt selber diese Erfahrungen von Not und Leid, sogar von Gefängnis, von Schlägen, von Entbehrungen. Und er kennt diese Erfahrung, nicht hungern zu müssen, weil andere ihm Gastfreundschaft gewähren, an ihren Tisch einladen, ihm auch den Überfluss schenken. Ja, sogar Spenden sammeln, um seine Missionsreisen zu finanzieren, sodass er mit den Schiffen oder mit anderen Mitteln wirklich durch die damalige Welt reisen kann, um allen Völkern, die er erreicht, den vielen unzähligen Menschen die Botschaft von Jesus, seiner Liebe, seiner erlösenden und rettenden Tat am Kreuz zu bringen. Und davon berichtet das letzte Kapitel des Philipperbriefes, die Verse, die wir eben gehört haben. Sie sind quasi fast der Abschluss des Philipperbriefes. Einen Brief, den Paulus wahrscheinlich im Gefängnis in Ephesus an die Gemeinde von Philippi geschrieben hat. Dieser Brief wird datiert in die 50er Jahre unserer Zeitrechnung, vielleicht etwa 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu. Also ein Zeugnis des christlichen Glaubens und auch des Lebens des heiligen Paulus, der schon sehr alt ist und heute noch uns etwas mit auf den Weg geben möchte. Paulus ergibt zu, dass er diese verschiedene Lebenserfahrungen macht, die sich aber auch in dem Wort Jesu widerspiegeln. Wer Jesus nachfolgt, dem verheißt er ein Leben in Fülle. Und ein Leben in Fülle, so habe ich es einmal von einem Prediger auch gehört, das mich bis heute auch beeindruckt, dieses Wort, bedeutet eben, zur Fülle des Lebens gehört nicht nur die Sonnenseite, sondern zur Fülle gehören auch die Schattenseiten. Da gehört eben auch Hunger dazu oder der Reichtum. Das Sattsein oder die Entbehrungen, das Schöne und das Schlechte, das macht eine Fülle aus in unserer Lebensschale. Das Leben in Fülle hat Jesus uns verheißen. Und wenn wir auf das Leben von Paulus und auf viele andere Menschen blicken, die ganz eng auch Jesus nachfolgen, ihn verkünden, so erleben sie auch immer auch diese Schattenseiten des Lebens, so wie auch Jesus selbst Schmerz und Leid am Ende seines Lebens erfahren musste. Aber Paulus hat dieses große Vertrauen, diese große Zuversicht aus dieser Erfahrung geschöpft, dass er einfach uns verkünden will heute an diesem Sonntag, wenn wir die Worte hören: Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Paulus kann alles durch die Kraft Gottes, weil er ihm vertraut. Nicht aus seiner eigenen menschlichen Kraft heraus kann er diese vielen Dinge tun, durch Europa, durch Asien reisen und Jesus verkünden. Nicht aus eigener Kraft kann er diese ganzen Schmerzen und Strapazen in den Gefängnissen erdulden oder wenn sie ihn schlagen und vor Gericht stellen. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Trotzdem, so sagt Paulus weiter und möchte es auch uns diese Worte zusprechen, trotzdem habt ihr Recht daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen. Paulus möchte uns einladen, wenn wir Menschen kennen, auch an der Bedrängnis dieser Menschen teilzunehmen. Sei es kranker Menschen, sei es notleidender Menschen, sei es armer Menschen. Auch Menschen, die vielleicht nichts vom christlichen Glauben wissen und kennen, von dieser frohen Botschaft, dass Gott uns liebt und uns einen Heilsplan für uns vorbereitet hat. Wie nehme ich teil an der Bedrängnis anderer, Wo begegnen mir in meinem Alltag Menschen, die in Bedrängnis sind? Und lasse ich mein Herz davon anrühren, von ihrer Bedrängnis und ihrer Not? Paulus gibt den Philippern in seinem Brief diese Rückmeldung, dass es in seiner Erfahrung recht war. Und er hat sich ein Stück weit begleitet und geführt gewusst, weil sie an seiner Bedrängnis Anteil nehmen. Aber er richtet ihren Blick, seinen Blick, und er will auch unseren Blick auf Gott und auf Jesus Christus richten, der uns die Kraft gibt, alles immer wieder durchzustehen. Mein Gott aber, so sagt Paulus, wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Dieser himmlische Vater, den uns Jesus verkündet hat, er will uns durch Jesus aus seinem Reichtum beschenken, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, seiner Fülle, seines Überflusses. Gott ist reich und er hat alles im Überfluss geschaffen. Allein wenn wir in diesen Herbsttagen in die Natur schauen, können wir den Überfluss seiner Schönheit in der Schöpfung entdecken. Unser Gott will uns durch Jesus Christus alles, was wir nötig haben, schenken. Und dieses Wort schenken, es beinhaltet auch, wenn wir es genauer anschauen und betrachten, dass wir etwas umsonst bekommen. Ich muss nichts leisten, ich muss ihm keine Gegengabe geben. Da kommt mir dieses Wort in Erinnerung, wenn Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Das ist das, was ich oder Sie tun müssen. Im Vertrauen Jesus bitten, dass er mir hilft. Bei Jesus anklopfen, Jesus suchen, dann werde ich alles, was ich nötig habe, auch bekommen. Gott weiß, was ich brauche. Oft schenkt er mir das, was ich brauche, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Denn er hat den viel größeren Überblick über mein und ihr Leben. Er ist ja kein Erfüller wie ein Wunschautomat, sondern er schenkt uns das, was wir nötig haben, das, was unsere Not wendet. Und es schaut oft anders aus als die Wünsche, die wir ihm bringen. Und Paulus mit seinem weiteren Wort möchte unseren Blick wirklich auf Gott, unseren Vater, richten, dem alle Ehre gilt, heute und alle Tage unseres Lebens bis über unseren Tod in die Ewigkeit hinein, wenn er sagt, unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Diese Worte, die er in seinem Brief an die Philipper, an die Männer und Frauen in der Gemeinde, in der Pfarrei von Philippi, damals geschrieben und verkündet hat, mit diesen Worten möchte er auch uns Mut, Kraft, Orientierung geben, dass wir auf den Gott Jesu Christi, auf unseren himmlischen Vater vertrauen, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Und dadurch, dass wir alles vermögen und können, unsere Bedrängnis auch zu bestehen. Und dass wir auch vertrauen, dass durch Jesus Christus uns dieser Gott alles gibt, was wir nötig haben. Ich lade Sie ein, bei der kommenden Musik vielleicht auch in sich hineinzuhören, wie groß ist mein Vertrauen in Jesus Christus, in den Vater im Himmel, dass er mir das schenkt, was ich nötig habe. Vielleicht kommt Ihnen auch die ein oder andere Erfahrung aus Ihrem Leben, wo Sie etwas bekommen haben, was Sie sich vorher vielleicht ganz anders gewünscht hätten. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, dass es doch das Beste war, so wie es war. Lassen wir Gott in unserem Herzen diesen Raum und dieses Vertrauen, dass er uns beschenken kann. Aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit.
Sie Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb zur Sendung Höre Israel, in der wir die Lesungstexte des kommenden Sonntags betrachten. Gemeinsam mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen vom Augsburger Dom. Nach den beiden Lesungen kommen wir jetzt zum Text des Evangeliums. Es ist entnommen dem Matthäusevangelium, dem Kapitel 22, Verse 1 bis 14. Wir lesen. In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Soweit der Text aus dem Kapitel 22, Verse 1 bis 14, aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Und nun hören wir hierzu wieder die Gedanken und Ausführungen von Schwester Petra.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir am kommenden Sonntag dieses Evangelium hören, werden die meisten sich, die können vielleicht sich in einer unserer Pfarrkirchen befinden, um am Gottesdienst teilzunehmen. Wir sitzen also im Kirchenraum und hören dieses Evangelium von Jesus, das er uns verkündet. Und mir geht es oft selbst so, wenn so ein langes Evangelium beginnt, dass ich vielleicht abgelenkt werde durch irgendetwas in der Kirche oder hier im Augsburger Dom und plötzlich reißt der Faden, das Evangelium ist zu Ende und ich habe alles gar nicht so gut aufgenommen. Und manchmal erschrecke ich da an mir selber. Und so bin ich dankbar, jetzt einfach die Zeit zu haben und zu nehmen, dieses Evangelium ein bisschen Schritt für Schritt mit Ihnen zu betrachten, um diesen langen Text ein bisschen aufzuschlüsseln, was er für uns bedeuten kann, heute für unsere Tage, in denen wir leben. Wenn wir dieses Evangelium hören, sitzen wir vielleicht entweder zu Hause vor dem Radio Horeb oder eben in der Kirche, wenn der Priester uns diese Worte verkündet. Und wenn wir uns mal vorstellen, wo Jesus war, als er diese Worte das erste Mal verkündet hat, dann lenkt uns der Blick im Evangelium nach Matthäus in der Heiligen Schrift in den Tempel von Jerusalem. Dieses 22. Kapitel, aus dem wir eben diese Worte gehört haben, berichten uns von der Verkündigung Jesu im Tempel von Jerusalem, nachdem er eingezogen ist auf dem Esel, nachdem er eben den Tempel auch die Händler ausgetrieben hat. Es war also schon eine gespannte Stimmung im Tempel in diesen Tagen und die Pharisäer, die hohen Priester und die Ältesten, sie stellten Jesus auf die Probe. Sie wollten ihn fragen, mit welcher Vollmacht er das alles tut, was er eben tut und verkündet. Also in dieser Verkündigungsszene, die wir eben gehört haben, Jesus sitzt den hohen Priestern und den Ältesten gegenüber und verkündet ihnen dieses weitere Gleichnis. Bei dem Gleichnis, das wir letzten Sonntag gehört haben, hieß es am Ende schon, dass die hohen Priester und die Pharisäer so gestimmt waren, sie wollten Jesus verhaften und töten lassen. Aber sie hatten Angst vor den Leuten, die diese Worte auch hörten, weil sie Jesus für einen Propheten hielten. Und in dieser angespannten Lage hören wir jetzt das heutige Evangelium, die heutige Verkündigung von Jesus an uns, die er damals den hohen Priestern und den Ältesten seines Volkes verkündet hat. Jetzt könnte ich auf den Gedanken kommen, ja, die Ältesten und die hohen Priester, das bin ja nicht ich, bin ja nur eine einfache Frau, ein einfacher Mann, jung oder alt, das geht ja unsere Amtsträger in der Kirche an, so wie es damals die Amtsträger des jüdischen Volkes sind. Aber dieses Gleichnis geht mich und Sie heute ganz auch existenziell an, weil es in diesem Gleichnis um das Himmelreich geht. Und das Himmelreich betrifft nicht nur die Amtsträger, den Papst und die Bischöfe und die Pfarrer, die Ältesten oder die hohen Priester. Nein, das Himmelreich betrifft jeden Menschen. Jesus sagt eben uns dieses Wort mit dem Himmelreich. Ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitet. Das Himmelreich ist für uns der Ort, wo wir mit Gott zusammen in Ewigkeit leben dürfen. Wo Gott uns dieses Festmahl vorbereitet, das vor fast 3000 Jahren der Prophet Jesaja mit den Worten der ersten Lesung uns schon angekündigt hat. Gott, unser Vater, er lädt jeden Menschen ein zur Hochzeit, zu einem Fest mit seinem Sohn, mit Jesus Christus. Und Gott, der Vater, er bereitet dieses Fest schon lange vor. Seit Tausenden von Jahren bereitet er diese Begegnung mit ihm und mit seinem Sohn, mit uns Menschen vor. Und wir Menschen, wir verhalten uns immer wieder unterschiedlich und wollen eigentlich von diesem Fest nichts wissen. So können wir vielleicht auch die Worte und die Bilder dieses Gleichnisses von diesem Evangelium in verschiedene Etappen auch einteilen. Da heißt es im Vers 3, der König schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Wenn der König Gott ist und die eingeladenen Gäste rufen lässt, ist dieser erste Blick vielleicht sein Ruf an sein auserwähltes Volk, an das Volk des Alten Testamentes, an die Männer und Frauen des Volkes Israel. Gott lädt ein zur Hochzeit mit seinem Sohn, mit Jesus, die Männer und Frauen des ersten Bundes. Und es heißt ganz nüchtern, sie aber wollten nicht kommen. Wenn Jesus diese Worte den hohen Priestern und den Ältesten sagt, da meint er ja auch sie. Sie wollen Jesus nicht annehmen als den Sohn des lebendigen Gottes. Sie wollen ihn eigentlich umbringen und aus dem Weg räumen. Die Botschaft, die Jesus seinem eigenen Volk gebracht hat, dass der Vater die Liebe ist, dass er uns vergeben will, dass er in den Seligpreisungen uns auch einen neuen Lebensstil zeigen möchte, diese Botschaft hat das erste Volk Gottes, das auserwählte Volk der Juden, von Jesus nicht angenommen. Sie wollten nicht auf diese Hochzeit mit ihm gehen. Dann heißt es weiter ab Vers 4, da schickte der König ein zweites Mal, also noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Ein zweites Mal schickt der himmlische Vater die Diener aus. Es könnte die Apostel sein, es können die Jünger sein, es kann Paulus sein, die Leute auch dann einladen, an Christus doch zu glauben, ihn anzunehmen als den Herrn und Gott ihres Lebens und zu seiner Hochzeit, zu seinem Festmahl zu kommen. Also es kann auch die Gruppe der ersten Christen damit auch schon gemeint sein. Und es heißt auch hier ganz nüchtern, sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Gott schickt immer wieder, er gibt nicht auf, Männer oder Frauendiener, Propheten, den Sohn selber, die Jünger, um die Menschen zu seinem Festmahl einzuladen. Und die Erfahrung durch die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende ist, dass eigentlich immer wieder Menschen sich nicht darum kümmern. Ihnen ist ihr Besitz, ihr Beruf viel wichtiger, der Acker und der Laden, als diese Beziehung mit dem Gott, der ihnen das Leben schenkt. Gott ist enttäuscht. Die Menschen kommen nicht. Er lädt sie ein. Er verlangt ja von ihnen, eigentlich nur zu kommen, sich für ihn zu entscheiden. Aber sie kümmern sich nicht um ihn. Und da wird der König zornig. Gott wird zornig. Er schickt sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Hier lässt Gott zu, dass wiederum Menschen, die nicht auf ihn hören, die nicht zu ihm kommen, er lässt zu, dass diese Menschen den Tod finden, ja, dass sogar Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Wenn wir in unsere Menschheitsgeschichte zurückblicken, wir müssen gar keine 1000 Jahre zurückblicken, allein schon die vergangenen Jahrzehnte in Europa oder im fernen Osten, jetzt in Syrien oder im vergangenen Jahrhundert die Weltkriege, überall erleben wir immer wieder, dass Menschen umgebracht, dass Städte in Schutt und Asche gelegt werden, weil sie sich an Stimmen, an Dingen orientieren, die nicht nach den Geboten Gottes, der das Leben schützen will, der uns den Frieden schenken will, annehmen. Gott lässt es zu, weil er lässt uns diese Freiheit, so lege ich für mich diese Worte, die ich hier lese und betrachte, aus. Gott lässt uns die Freiheit, dass wir so miteinander umgehen. Und dann sagt er schließlich zu seinen Dienern ein drittes Mal, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die bisherigen Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also jetzt hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Gott versucht es noch einmal, und zwar jetzt alle einzuladen. Als erstes hat er das auserwählte Volk Gottes, die Juden, die Israeliten eingeladen. Dann sind wir eingeladen als die, die zu Jesus gehören. Und jetzt lädt Gott alle ein, alle Völker, alle Nationen, alle Religionen, zu ihm zu kommen, zu seinem Festmahl. Er schickt seine Boten, seine Diener, die Jünger, eure Propheten unserer Tage, hinaus auf die Straßen, um alle Menschen einzuladen zur Hochzeit mit ihm. Vielleicht haben Sie auch schon Berichte gehört, dass in den jetzigen Zeiten eine ganz große Begegnungswelle in Afrika, in den asiatischen und arabischen Ländern stattfindet, dass Jesus in Träumen und in anderen Begegnungen vor allem auch vielen Muslimen begegnet und sich ihnen offenbart. Viele sich in unseren Tagen aus anderen Religionen, auch aus dem Islam, zu Jesus bekehren und ihn als den Gott und Herrn ihres Lebens annehmen. Sie kommen von den Straßen, sie kommen aus anderen Ländern, sie sind gut und böse, so wie es Jesus auch damals schon verkündet hat. Da heißt es im Vers 10 des 22. Kapitels, die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festmahl füllte sich mit Gästen. Alle kommen zusammen, böse und gute. Auch in unseren eigenen Reihen als christliche Menschen gibt es Böse und Gute, gibt es Sünder und Heilige. Alle holt er in seinem Festmahl zusammen. Doch was haben alle gemeinsam? Sie entscheiden sich, dieser Einladung Gottes zu folgen. Sie treffen eine Entscheidung, dass sie zu dieser Begegnung, zu dieser Hochzeit mit dem König gehen wollen. Nun sind sie alle im Festmahl versammelt und haben sich gesetzt. Und Jesus bringt dieses Bild weiter zur Sprache, wenn er sagt, als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Alle Gäste, gute und böse, von den Straßen, die herbeikamen, die sich entschieden haben, der Einladung des Königs zu folgen, haben anscheinend ein Hochzeitsgewand angezogen, bis auf einen Mann. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet es vielleicht auch in diesen Worten, die Jesus hier uns zu Gehör bringt? Einerseits nehme ich als dieser geladene Gast diese Einladung an und ich entscheide mich, in meiner persönlichen Freiheit dieser Einladung zu folgen. Und ich mache mir Gedanken, wem ich da begegne, wer dieser König ist, wie ich mich vielleicht verhalten muss, was ich vielleicht anziehen muss, was die Sitten oder sein Wunsch, sein Wille ist, was ihm gefällt zu tun. Vielleicht bin ich dankbar und öffne mein Herz für diese Einladung und für die Begegnung mit diesem König, der mich unerwartet einlädt. Und wenn ich mir so diese Gedanken mache, dann werde ich mich dementsprechend verhalten und dementsprechend auch ein Hochzeitsgewand anziehen. Ein Gewand, das dieser Hochzeitsbegegnung entspricht. Vielleicht muss ich sogar mein Verhalten ändern, um nicht aufzufallen. Oder einfach, um eine liebende Antwort dem zu geben, der mich hier einlädt. Alle haben sich wahrscheinlich irgendwie Gedanken gemacht, ihr Leben verändert. Sie wollten dem König seinem Wunsch entsprechen und haben auch ihr Gewand dementsprechend gerichtet. Nur einer da, der kein Hochzeitsgewand hat. Das Erstaunliche ist, dass der König diesen Mann mit Freund bezeichnet. Wenn er zu ihm sagt, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Also Gott begegnet jedem Menschen wie ein Freund. Und er spricht jedem zu, mein Freund. Er will, dass jeder Mensch sein Freund wird. Aber er ist enttäuscht, dass er sich eben nicht bereitet hat für diese Begegnung bei der Hochzeit mit einem Gewand, das diesem Anlass auch entspricht. Der Mann wusste nichts zu sagen. Er hatte sich einerseits entschieden, in seinem freien Willen der Einladung zu folgen, aber er hat sich nicht darauf eingestellt, dem König entsprechend zu begegnen. Vielleicht könnten wir es in der Weite auch so deuten, wie wichtig es ist, wenn ich mich für meinen Gott, für meinen König, für Jesus entscheide, es ist wirklich auch existenziell wichtig, um zu diesem Hochzeitsgewand zu kommen, dass ich auch mein Leben anschaue und umkehre, dass ich vielleicht auch mein Denken verändern muss, meine Einstellung, um mich einzuschwingen auf seine Lebensweisungen, die er uns gibt. Denn wenn ich das nicht tue, geschieht es wie mit diesem Freund, den er dann hinauswerfen lässt. Denn er befahl seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße, werft ihm hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Gott erwartet auch, wenn wir uns in Freiheit entscheiden, dass wir auch seine Weisungen, seine Liebe, seine Gebote, die Heilige Schrift annehmen und unser Leben auch dementsprechend gestalten. Der Glaube ohne Werke ist nichts. Es muss sich in unserem Leben auch die Liebe in die Tat umsetzen. Und so endet dieses doch sehr klare Gleichnis mit dieser letzten Aussage, viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Diese wenigen Auserwählten, sie waren zu Beginn vielleicht das Volk Gottes des Alten Testamentes. Es war ein kleines Volk, das kleinste auf der Welt. Doch alle sind gerufen, viele sind gerufen. Gott lädt alle Völker, alle Nationen ein zu seiner Hochzeit, zur Begegnung mit seinem Sohn Jesus Christus. Und ich möchte Sie abschließend einladen, vielleicht nachklingen zu lassen, wie sieht mein Hochzeitsgewand heute aus? Muss ich irgendwo umdenken? Muss ich irgendwie umkehren? Und wie entscheide ich mich ganz konkret heute an diesem Wochenende für diese Hochzeitseinladung? Ich bin eingeladen, am Sonntag ihm zu begegnen, in dieser Vorhochzeit bei jeder Eucharistiefeier. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schaut mein Hochzeitsgewand aus? Und wie entscheide ich mich an diesem Kirchweihsonntag für die Hochzeit, für die Teilnahme an dieser Hochzeit? Vielen Dank für Ihr offenes Ohr.
Wir stehen am Ende unserer Bibelsendung Höre Israel an diesem Freitagnachmittag. Zusammen mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern aus Augsburg haben wir uns mit den liturgischen Texten auf den kommenden Sonntag vorbereitet. Ihnen, Schwester Petra, ein herzlicher Dank für Ihre Gedanken und Auslegungen und danke, dass Sie sich wieder für uns Zeit genommen haben. Und bevor wir jetzt die Sendung mit einem Gebet beschließen, liebe Zuhörer, unser Hinweis auf unser CD- und Podcast-Angebot. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, dann bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org. Nochmals ein herzlicher Dank, Schwester Petra. Und jetzt beschließen wir die Sendung mit einem Gebet.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, am Abend dieses heutigen Fatima-Tags zum 100-jährigen Fest der letzten Erscheinung in Fatima wirklich auch den Anruf der Mutter Gottes aufzunehmen, unser Herz zu öffnen, umzukehren, das Evangelium von Jesus anzunehmen. Und so bitte ich dich, himmlischer Vater, schenk du uns die Kraft und die Gnade im Heiligen Geist, das Wort deines Sohnes, dein lebendiges Wort, jeden Tag neu aufzunehmen. Lass es in unserem Herzen Frucht bringen, Fleisch werden. Lass uns verstehen, was du jedem Einzelnen von uns sagen willst, wie wir unser Leben auf dich ausrichten sollen. Und so segne du uns, der liebende Vater, auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Fatima, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.